Guten Morgen alle zusammen und ein herzlich, herzliches Willkommen. Ich sage es mal auf Englisch, it's so very, very good to see you. Es ist so wunderschön, euch zu sehen. Mir geht das Herz auf. Hinter mir erscheint jetzt ein Bild und da seht ihr, warum mir das Herz aufgeht. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wirklich ganz, ganz großartig? So viele, die heute gerne hier gewesen sind, wären, wir sind ja hier, so viele, wo Monika sagt, ah Mensch, schade, wir mussten sie aufteilen, weil so viele zum Gottesdienst kommen wollten. Und meine Dankbarkeit ist unendlich, dass wir heute hier Gottesdienst feiern können. Dass wir Gott feiern können, unseren Herrn, der an unserer Seite ist in diesen Zeiten, in jeder anderen auch, aber ich merke einfach, es tut so gut, darum zu wissen. Und deshalb spreche ich das hier so deutlich aus. Und ich danke euch, dass ihr einfach mit hier seid. Liebe Grüße an alle, die das auch so gerne wären und uns jetzt zuhören. Lasst uns aufstehen und beten. Vater im Himmel, danke, 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 dass wir an diesem Ort zusammenkommen dürfen, um dich zu feiern. Herr, du kennst uns. Du kennst uns wirklich von Kopf bis Fuß. Du kennst unser Herz, unsere Seele. Du hast uns gemacht, Herr. Und du weißt, was in uns los ist. Du weißt, was uns umtreibt, was uns besorgt. Du weißt, was uns traurig macht, was uns tröstet, was wir feiern wollen, was wir bedauern. Du weißt, von wo wir kommen und du weißt auch, was in der nächsten Woche vor uns liegt. Und zu all dem sagst du jetzt, Herr, Frieden. Frieden in dir, Frieden in deinen Gedanken, Frieden in deinem Herzen. Frieden in dir, weil ich es bin, der dir diesen Frieden über all das zusprechen kann. Du bist nicht allein. Ich bin nicht nur an deiner Seite, ich bin um dich. Ich will dich erfüllen. Ich will dir jetzt begegnen. Und auf diese deine Zusagen hin, Herr, bitte ich dich, mach uns bereit. Räum weg, was wir nicht schaffen, abzuschalten. Räum weg, was hindert, dass wir ganz bei dir sind, dass unser Herz ganz geöffnet ist, dass unsere Ohren ganz bereit sind, auf dich und dein Wort zu hören, Herr. Danke, dass du treu bist, Herr, in deinen Zusagen und in deiner Liebe zu uns. Amen. Diesen Gottesdienst, den feiern wir, auf den haben wir uns gefreut. Und vieles hat sich ja auch in den letzten 3 Monaten durchaus verändert. Der eine hat längere Haare, der andere, das liegt nicht immer nur daran, dass man keinen Friseurtermin bekommt. Man kann auch zu einer Typveränderung sich aufgerufen fühlen. Der eine oder andere ist ein paar Fündchen dicker oder ein paar Fündchen dünner. Ihr seht ja, wofür ich mich entschieden habe. Und der Arne hat sich jetzt nicht so sehr verändert oder der Rolf, dass er der Dame ähnlich sehe, die jetzt zu mir kommt, sondern das ist die Judith Eggers und ich bitte euch um ganz herzliches Willkommen. Sie hält heute hier die Predigt. Liebe Judith, ich hatte dir im Vorfeld berichtet, dass wir ganz nette sind und ich hatte dir gesagt, alle freuen sich richtig darauf, dich kennenzulernen. Und nun habe ich überlegt, wie machen wir das? Und wir machen das jetzt, mit diesen vier Karten. Judith, darf ich die noch mal einmal vor dir in die Hand nehmen? Danke. Ihr alle habt auf eurem Platz drei Karten. Eine grüne, eine orange und eine gelbe. Für alle jünger als 40, da ist jetzt ein bisschen old school, aber es funktioniert. Ihr habt diese drei Karten, um die Judith kennenzulernen. Da steht jetzt nicht direkt was über Judith drauf, aber wir machen jetzt einen kleinen Testlauf. Der Testlauf sieht so aus, dass ich dich von hier vorne frage, nächste Woche, was würdest du bestellen? Meckes? Pizza? Döner? Jetzt siehst du ganz klar, wenn du Meckes, gelb. Pizza, orange. Döner, grün. Und jetzt sag nicht, du willst gar nichts davon bestellen. Es gibt überall auch vegan, vegetarisch, tralala. Entscheid dich. Wir machen eine Proberunde und auch das machen wir oldschool. Wenn ich bei 5 unten angekommen bin, hast du deine Hand oben mit der passenden Farbe. 5, 4. Nein, nein, nein. Das sind immer die, die schon wieder weiter sind. Uwe. Nochmal. Uwe macht jetzt mit. Was da vorne steht, was würdest du? Yes, it's me. Was würdest du als nächstes bestellen? Ich vote mit, damit ihr gleich wisst, wie es geht. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, okay. Ich bin konform. Okay, das muss man erst mal sagen. Super, ne? Also, wenn du mal irgendwie meinst, du hättest hier Boden gut zu machen, Pizza für alle.
Pizza bestellen, alles klar.
Jetzt geht's genauso, wie der Uwe schon gesagt hat. Der Uwe war voraus. Die Karten für die nächsten Fragen gelten der Judith. Ihr überlegt, Mensch, wenn ich Judith so sehe, zu welchem Essen laden wir die denn ein? Noch nicht einblenden, bitte. Und die Judith, ach, es läuft schon. Okay, die Judith hat diese Karten auch. Und die dreht sich um und sagt, gar nichts davon. Dann hat die eine blaue Joker-Karte. Judith, wir wollen dich ja kennenlernen. Ja. Das sind deine Karten.
Dankeschön.
Und zu welchem Essen, liebe Judith, lade ich dich ein? Du lässt deine Karte natürlich noch unten. Für die anderen gilt jetzt.
Was
ich stelle das kurz vor. Das ist also Pizza, das ist also italienisch, vegetarisch, amerikanisch. Italienisch, vegetarisch, amerikanisch.
Kein einziger Amerikaner dabei? Ah, doch, da. Gut. Und jetzt darf ich?
So, oder? Liebe Judith. Das ist die Einschätzung der Gemeinde. Und du sagst?
Ich würde sagen vegetarisch, auch wenn ich keine Vegetarierin bin. Aber alles, was so italienisch ist, hat immer viel mit Teig zu tun. Und ich habe eine Weizenunverträglichkeit. Deswegen esse ich da immer nicht so viel von. Deswegen Gemüse geht immer ganz gut.
Sehr schön. Die nächste Folie. Liebe Judith, was machst du als erstes nach dem Lockdown? Die Gemeinde darf jetzt überlegen, ob du als erstes einmal ordentliche Shoppingtour mit den Mädels, mit der Clique ins Freibad oder mit Lasse ins Kino. Oder ins Theater. Muss ja nicht auf Lasse bezogen sein. Aber Kino oder Theater, die Zeit läuft.
Ich oute mich als Shopping-Gerin.
Super mutig, Judith.
Das mache ich zugegeben gerne, ja. Ja. Das verlernt man auch ein bisschen in Ebersbach. Also es ist schon auch ein Traum, mal wieder durch eine Stadt zu laufen und überhaupt Geschäfte zu sehen.
Ja. Ja. Sehr schön. Und die nächste Frage ist, Wo finde ich dich am Tag nach Abgabe der Masterarbeit? Endlich, Judith, beam dich dorthin, ist es vorbei. Und ich finde dich in einem wunderbaren Schaumbad, auf einem schönen Waldspaziergang, mit Buch und Tee in einer gemütlichen Ecke. Du siehst jetzt, wo die meisten sich gerne selbst finden.
Ich glaube, ich würde nichts davon machen. Ich glaube, ich würde einen Tag durchschlafen. Tatsächlich. Und am Tag darauf wahrscheinlich ein Buch lesen, wobei man in der Masterarbeit schon echt genug gelesen hat. Aber Tee oder Kaffee klingt ganz gut.
Sehr schön. Judith, ich habe überlegt, was ist wohl dein persönlicher Worst Case? Also Mathematik-Nachhilfe für alle Gemeindekinder. Fernbusreise mit Kegelclub oder die ganze Bude aufräumen.
Was war das Erste?
Das Erste ist Mathe-Nachhilfe für alle Gemeindekinder. Und ich breche es mal runter auf Mathematik.
Also Mathe finde ich nicht so schlimm, auch wenn ich es ein bisschen verlernt habe, aber ich glaube, alles aufräumen finde ich schon auch nicht so schön.
Da hast du ja viele Gleichgesinnte hier gehabt. Ja. Geld ist egal, Judith. Wo geht's hin in den nächsten Urlaub? Hui. Strand? Berge? Dortmund.
Da gibt es jetzt nur eine richtige Antwort, oder? Also.
Nein, sei ganz frei und nimm Dortmund für die Städte.
Okay. Puh.
Ja, es gibt eine große Sehnsucht nach dem Strand.
Also ich mag schon auch das Meer. Ich habe nur ein leichtes Problem mit Sonne. Ich bin ja rutscherig, ich habe eine helle Haut, ich bin sehr sonnenempfindlich. Deswegen wenn Strand eher so Nordsee. Aber, das ist ja gut bei meinem Mann, aber ich würde tatsächlich die Stadt nehmen, Städtetrip. Ihr wohnt in der Stadt vielleicht mal, ist das für euch nicht so toll, aber von Eversberg aus den Städtetrip wäre man ein Abenteuer.
Sei ganz frei, wir wollen dich kennenlernen, Judith. Ja. Die nächste Folie. Judith, ihr werdet umziehen, die neue Wohnung. Was kaufst du bei IKEA? Flauschige Badezimmermatte?
Ah.
Duftlichter? Mülleimer. Praktisch denken, sehr geschenken. Du kannst auch blau ziehen.
Ja, ich will erst mal gucken, was die Menschen so denken. Ich muss auch blau nehmen.
Also hier outen sich die, die bei IKEA nicht ohne Teelicht rauskommen.
Ich glaube, das kann ich ganz gut tatsächlich mit blau nehmen. Wir sehnen uns sehr nach einem neuen Sofa. Das wird wahrscheinlich das Erste sein, was wir uns mal kaufen.
Liebe Judith, das ist unsere letzte Frage an dich. Was machst du an einem Abend mit Freunden gerne? Ihr kocht gemeinsam. Du bist in der Natur, ob mit dem Fahrrad oder dem Fußball oder Brettspiele. Jetzt bin ich gespannt, was unsere Gemeinde so... Man sieht leichte Generationsunterschiede, möchte ich mal so von hier oben sagen.
Ja. Ich würde wahrscheinlich kochen mit Ihnen zusammen, weil ich gerne in Gemeinschaft koche und in Gemeinschaft gerne esse. Ansonsten bin ich nicht so die leidenschaftliche Köchin, muss ich sagen. Aber das schlägt auf jeden Fall für mich eine Fahrradtour und ein Brettspiel an.
Super, ich finde, die Judith hat das hier mit Bravour gemacht. Der Judith-Check-Test ist super gelaufen und ich finde, das ist ein Applaus wert. Ich lade euch ein, das nächste Lied zu hören.
Als Kind fand ich Kirmes ziemlich toll. Da waren viele aufregende Leute, es hat aus allen Ecken und Enden geblinkt und geleuchtet und natürlich gab es ganz viele coole Fahrgeschäfte. Und manchen war das halt so aufregend und so schnell, aber ich fand das richtig cool, dass man da so durch die Luft geschleudert wurde, dass es immer schneller ging, dass man rumgedreht wurde und dass man da so einen Nervenkitzel gespürt hat. Und natürlich fand ich es als Kind auch cool, zu den mutigen Zonen gehören, denen das nichts ausmacht. Aber mir hat es auch wirklich Spaß gemacht. Das war als Kind. Ein paar Jahre später habe ich als Teenie mich nochmal auf sowas drauf gewagt. Und da war meine Erfahrung ein bisschen anders. Da war ich auch voller Vorfreude, habe gedacht, das wird richtig cool, habe mich draufgesetzt. Und nach ein paar Sekunden habe ich gemerkt, irgendwas ist anders. Mein Magen machte nicht mehr so richtig mit. Ich musste langsam die Augen zumachen, weil es irgendwie mulmig wurde. Ich wurde richtig nervös, richtig unwohl. Und als es vorbei war, war ich einfach nur erleichtert und froh, da wieder rausgehen zu können. Ich weiß nicht, wie es heute wäre. Ich habe seitdem nicht nochmal oft probiert, auf so eine Achterbahn zu gehen. Aber in diesem Erlebnis habe ich innerhalb von Minuten und Sekunden einen Höhen- und Tiefflug an Emotionen durchgemacht. Da war Vorfreude drin, da war Aufregung drin, da war Nervosität drin, Unwohlsein und am Ende pure Erleichterung. Und ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, in der jemand auch innerhalb von kürzester Zeit Hoch- und Tiefphasen von Gefühlen durchmacht. Und nicht auf einem Fahrgeschäft, nicht auf einer Achterbahn, sondern in einer Begegnung mit Jesus. Und die Person, um die es heute geht, ist Simon, der später auch Petrus genannt wird. Und er begegnet eben Jesus und macht dabei diese Sache durch. Und die Geschichte steht in Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Und die lese ich uns jetzt. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit anpacken. Und zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. In dieser Geschichte mit Simon und Jesus passiert so einiges. Und ich möchte mir heute mit euch die verschiedenen Phasen anschauen, die Simon in dieser Begegnung durchmacht. Weil das Phasen sind, die auch wir heute durchmachen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind in unserem Glaubensleben. Und es lohnt sich zu entdecken und uns anzuschauen, wie Jesus in dieser Geschichte mit diesen Phasen umgeht. Also Phase 1, die Petrus durchmacht. Und jetzt Teenies, die ihr Fragen beantworten sollt, aufgepasst, Phase 1, Zweifel. Die Geschichte spielt sich ja am See Genezareth ab. Das ist der Arbeitsplatz von Simon Petrus. Und er fängt dort jede Nacht mit seinen Kollegen Fische, fährt raus auf den See mit seinem Boot. Und das macht er nachts, weil die Fische am Tag zu weit unten schwimmen. Dort meiden sie die Wasseroberfläche und nachts kommen sie nach oben und dann fischen sie die Fische. Das muss man ein bisschen als Hintergrundwissen haben, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Jesus kommt ja dann auf Simon zu und fordert ihn auf, nochmal fischen zu gehen, und zwar am Tag. Was Jesus hier zu Simon sagt, das muss ihm ziemlich absurd vorgekommen sein. Dass da jemand ankommt, der selbst offensichtlich kein Fischer ist und ihm sagt, was er zu tun hätte, da wundert es mich fast, dass nicht berichtet wird, dass Simon laut losgelacht hat. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, als wärt ihr in eurem Arbeitsplatz, ihr seid da seit Jahrzehnten, arbeitet da schon immer, habt viel Erfahrung, seid relativ erfolgreich in eurem Job. Und an einem Tag läuft da irgendwas nicht so richtig. Bei Simon gingen die Fische nicht ins Netz, bei euch streikt vielleicht der PC oder das Kindergartenkind oder womit immer ihr auf der Arbeit zu tun habt. Und dann kommt da der Azubi an seinem ersten Tag, frisch von der Schule, keine Ahnung von irgendwas, und sagt, du, ich hätte eine ganz gute Idee. Das müsste man doch einfach mal so und so machen. Dann klappt das bestimmt. Ich schätze, dass ihr seinem Rat nicht folgen würdet. Ich schätze, dass er einen Rüffel abkriegen würde oder nur einen Augenbrauen zucken. Aber wahrscheinlich würdet ihr euch nicht darauf einlassen. So ungefähr stelle ich mir diese Situation vor. So ungefähr muss es Simon da gegangen sein. Und dementsprechend meldet er auch erstmal Zweifel an dem, was Jesus da sagt. Das darf man nicht vorschnell überlesen. Simon ist nicht direkt Feuer und Flamme, sondern seine Antwort beginnt erstmal mit dem Satz: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Also, wir haben es ja schon versucht, und zwar auf die gute alte Art, aber das hat ja nichts gebracht. Was soll der Vorschlag jetzt also? Simon ist hier also skeptisch, weil ihm das, was Jesus hier sagt, absurd vorkommt. Es spricht gegen alles, was er weiß, es spricht gegen seine Erfahrung, es spricht gegen seine Intuition, gegen seine Vernunft. Und das äußert er mit diesem Satz gegenüber Jesus auch. Wenn wir heute mit Jesus unterwegs sind, dann gibt es auch Dinge, die uns absurd vorkommen können. Vielleicht kennst du das, dass du eine Bibelstelle liest, die dich einfach nur verstört oder verwirrt. Vielleicht kennst du das Gefühl, dass das, was du gerade in deinem Alltag erlebst oder das, was dich beschäftigt, irgendwie nicht so richtig viel mit Gott zu tun hat oder mit dem, was man so in der Gemeinde sagt. Vielleicht hast du gerade einfach Zweifel daran, dass das, was Gott gerade tut, dass das was bringt, dass bei dem, was so passiert, dass er sich dabei irgendwas gedacht hat, dass Gott weiß, was er tut. Wenn du diese Gedanken oder Gefühle kennst, dann lass dir gesagt sein, sie sind normal. Sie gehören dazu und sie sind ein ganz erwartbarer Teil unseres Glaubenslebens. Und auch Simon kannte diese Gedanken und Gefühle ja. Und er hat sie Jesus gegenüber nicht verschwiegen. Er hat sie ausgesprochen. Und das dürfen wir auch tun. Wenn du nicht weißt, was das gerade soll, dann sag das Jesus. Wenn du etwas nicht verstehst, wenn dich etwas verstört, wenn dir etwas absurd vorkommt, sag es Jesus. Er ist dafür da, deine Gedanken zu hören und deine Fragen, deine Skepsis, deine Zweifel auszuhalten. Das mit ihm zu teilen, das kann schon erleichtern. Es ist schon ein erster Schritt in die richtige Richtung, weil du dann damit nicht mehr alleine bist. Und bei Simon hat es so viel geholfen, das auszusprechen und das nicht für sich zu behalten, dass er es dann immerhin wagt, sich trotzdem darauf einzulassen. Nachdem er seine Skepsis geäußert hat, folgt ja dann ein Aber. Aber Herr, weil du es sagst, will ich es tun. Er hat es gewagt, er hat sich trotzdem darauf eingelassen und gesagt, okay Jesus, ich probier's mal. Und was passiert daraufhin? ein Wunder. Die Fische, die nachts die ganze Zeit nicht angebissen haben, gehen den Fischern in Mengen ins Netz, haufenweise, sodass sie andere Fischer dazu holen müssen. Sie machen da den Fang ihres Lebens. Jesus tut dieses Wunder für sie. Er beschenkt sie mit dieser Riesenbeute. Und das, obwohl Simon nicht direkt Juhu, gar kein Problem gerufen hat. Obwohl er erstmal gezögert hat, obwohl er erstmal skeptisch war und obwohl er Jesus erstmal hinterfragt hat. Und trotz all dem beschenkt Jesus ihn hier mit diesem Wunder. Und dieses Wunder, das hat auch eine Bedeutung. Wunder im Neuen Testament sind Zeichen, die auf was Größeres verweisen, auf Gott. Und indem Jesus dieses Wunder tut, wollte er nicht einfach nur irgendwas Spektakuläres machen. Das größte Ziel war wahrscheinlich auch nicht, ihnen guten Fang zu bescheren, obwohl das ja ein netter Nebeneffekt war. Sondern in diesem Wunder, in diesem Zeichen, hat Jesus sich Simon offenbart. Er hat sich ihm gezeigt. Und zwar als Gott. Er hat ihm damit gezeigt, dass er mehr ist als ein Mensch, dass er nicht irgendjemand ist. Er offenbart sich ihm. Und das ist ein Riesengeschenk. Die Ehrlichkeit und dieser Mut, den Simon hier hat, die haben sich für ihn absolut gelohnt. Wenn wir skeptisch sind oder Zweifel haben, dürfen wir das Jesus sagen. Dürfen wir uns ihm ganz zumuten. Und vielleicht ermutigt uns das Wissen, dass Jesus sich nicht von uns abwendet, zu sagen, hey, ich bleib dran. Ermutigt uns vielleicht, einen Aber hinter unsere Skepsis und unsere Zweifel zu setzen. Und es weiter zu wagen. Und genau wie bei Simon wird sich das lohnen. Nach der Phase 1 kommt Phase 2, Sündenerkenntnis. Jesus zeigt Simon mit einem Wunder, dass er Gott ist. Und Simon reagiert dann auf eine Art und Weise, die uns vielleicht ein bisschen befremdlich vorkommt. Er wirft sich auf den Boden, er bekennt sein Sündersein und er bittet Jesus, weg von ihm zu gehen. Wenn ich mir vorstelle, dass mir heute Jesus begegnen würde und er ein Wunder tun würde, ich weiß nicht, ob das meine erste Reaktion wäre. Und es gibt ja auch andere Stellen in der Bibel, wo Jesus Wunder tut und da reagieren die Menschen nicht so wie Simon. Was passiert hier also? Was macht Simon da eigentlich? Simon erkennt durch das Wunder, dass in Jesus Gott vor ihm steht. Und in dem Moment merkt er, wie klein und ja auch, wie sündig er im Gegensatz dazu ist. Von solchen Momenten wird uns in der Bibel öfters erzählt. Es gibt zum Beispiel im Alten Testament die Geschichte vom Propheten Mose, der auf dem großen Berg Sinai ist und dem sich Gott in einer Wolke zeigt. Und auch dort wirft sich Moses auf den Boden und bekennt das Sündersein von seinem Volk und auch von ihm, vom Volk Israel. Gott zu begegnen scheint also manchmal diesen Effekt zu haben, dass der Mensch sich wirklich sieht und wirklich im Sinne von inklusive seiner dunklen Seiten. Und auch das passiert Simon hier. Was er da auf einmal an sich gesehen hat, das wissen wir nicht. Was ihm an dunklen Seiten von ihm auf einmal vor Augen gestanden haben. Er fühlt sich nur auf einmal sehr, sehr klein, sehr, sehr unwürdig und nicht gut genug, um in der Nähe von Jesus zu sein. Und darum bittet er ihn, wegzugehen. Ich weiß nicht, ob du dich da reinversetzen kannst. Vielleicht fällst du in deinem Alltag nicht vor Sündenerkenntnis auf die Knie, wobei das dem einen oder anderen vielleicht auch mal schon mal passiert ist. Aber vielleicht kennst du dieses Gefühl, dich klein zu fühlen oder schmerzhaft zu erkennen, wo du gescheitert bist, wo du was falsch gemacht hast. Ich jedenfalls, ich kann mich an solche Momente in meinem Leben erinnern. Einer davon war nach einem Konflikt mit einer Person, die ich sehr, sehr lieb habe. Und ich habe sie verletzt. Und ich weiß noch, wie ich nach diesem Konflikt mit dieser Person da saß und richtig geknickt war. Ich hatte das Gefühl, eine richtig schlechte Freundin zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass ich alle meine Beziehungen in den Sand setze. Und ich hatte das Gefühl, dass mir meine Schwächen in Beziehungen immer im Weg stehen werden. Dass ich immer stolz bleiben werde, dass mir mein Egoismus immer im Weg stehen wird. Und dann ging der Gedankenstrudel so weiter und so weiter und am Ende gelangte ich dann zu dem Gedanken, oh, du wirst niemals wirklich bedingungslos lieben können. Beziehungen, das kriegst du einfach nicht hin. Und das Schlimme dabei war, dass ich in dem Moment das Gefühl hatte, dass Gott das genauso sieht. Dass Gott da steht, auf mich runterguckt, die Arme verschränkt und sagt, ja, Judith, das hast du richtig verbockt. Ich bin richtig enttäuscht von dir. Das hätte ich echt nicht gedacht. So habe ich mir Gott in dem Moment vorgestellt. Und ich hatte das Gefühl, er ist unendlich weit weg von mir und ich kann gerade nicht zu ihm kommen. Vielleicht kennst du so ein Gefühl auch. So ein Moment, in dem du erkennst, wo du gescheitert bist und dann dieses Gefühl, ganz weit weg von Gott zu sein. Und Simon hatte eben so einen Moment der Sündenerkenntnis, in dem er sich klar gesehen hat mit seinen dunklen Seiten und in dem er sich eben gefühlt hat, als könnte er nicht in der Nähe von Jesus sein. Weil der sich ja gerade als Gott gezeigt hatte. Als Gott, der so groß ist und der so gut ist. Wie konnte Simon ihm dann nahe kommen? Unmöglich. Unmöglich, aber nicht für Jesus. In dem Moment wusste Jesus wahrscheinlich genau, was Simon da im Kopf herumgegangen ist. Und er bleibt nicht auf Distanz, sondern er geht auf Simon zu und er sagt ihm, fürchte dich nicht. Er sagt ihm, dass er keine Angst haben braucht und er sagt ihm, dass er angenommen ist. Jesus war ja wahrscheinlich auch nicht überrascht. Jesus wusste schon, bevor er Simon kennengelernt hat, was das für eine Person ist, womit, mit welchen Schwächen er zu kämpfen hat. Und er ist trotzdem auf ihn zugegangen, hat ihn trotzdem mit diesem Wunder beschenkt. Und jetzt in dem Moment, in dem Simon sich so klein fühlt, nimmt er ihn bedingungslos an. Jesus nimmt uns an. In den Momenten, wo wir uns klein fühlen, weit weg, als wären wir nicht gut genug, da kommt er auf uns zu und sagt uns, fürchte dich nicht. Ich bleib bei dir. Ich nehme dich an. Du kannst dich ganz auf mich verlassen. Und nicht nur das. Jesus sagt auch, ich habe etwas mit dir vor. Denn Simons Geschichte ist ja hier noch nicht zu Ende. Es folgt die Phase 3, motivierte Nachfolge. Nachdem Simon skeptisch war, nachdem er sich weit weg von Jesus gefühlt hat und nachdem er jetzt Annahme erfahren hat, bekommt er jetzt auch einen Auftrag, bekommt er eine Berufung. Jesus sagt ihm, er soll Menschenfischer sein. Und das heißt, er soll mit Jesus unterwegs sein, er soll von ihm lernen und er soll mit ihm gemeinsam anderen Menschen von Gottes Liebe erzählen. Jesus möchte Simon dabei haben und deswegen macht er ihn zum Jünger. Und Simon lässt sich auch darauf ein. Er beginnt eine ganz neue Lebensphase. Er fängt an, übermütig und motiviert nachzufolgen. Er lässt den Zweifel hinter sich, er lässt die Skepsis hinter sich, er lässt seine Sünden hinter sich, seine Schwächen und von da an war er einfach nur noch bei Jesus und hat das getan, was er von ihm wollte. Ende gut, alles gut. Ja, ganz so einfach war es dann leider nicht. Die Geschichte von Simon ist etwas anders verlaufen. An diesem Tag hat Simon etwas Großes gewagt, ja. Er hat sich auf Jesus eingelassen, er ist mit ihm mitgegangen und er hat ihm auch sein Leben gewidmet. Und das ist ein Riesenschritt, der ihn wahrscheinlich auch echt was gekostet hat. Und er hat daraufhin ja auch echt viel Tolles mit Jesus erlebt. Er hat weitere Wunder gesehen. Er hat gesehen, wie er Menschen heilt, wie er Menschen von Gottes Liebe erzählt, wie er predigt. Und obwohl Simon das alles miterlebt und mit eigenen Augen sieht, erfahren wir von ihm, dass er später Jesus verrät. Nach all dem, was die beiden zusammen durchgemacht haben, wird Simon gefragt, an dem Tag, wo Jesus gefangen genommen wird, ob er zu Jesus gehört. Und er sagt dreimal nein. Dreimal tut er so, als würde er Jesus nicht kennen. Simons Leben war von diesem Moment, in dem er sich entschlossen hat, Jesus nachzufolgen, anders als vorher, ja. Aber er war immer noch Simon Petrus. Der Weg mit Jesus wird ihn verändert haben. Er wird auch Fortschritte gemacht haben. Er wird sich auch weiterentwickelt haben. Er wird Sachen gelernt haben, neu verstanden haben. Aber er war immer noch ein Mensch. Und er hatte immer noch Schwächen. Sein Leben hat nicht so ausgesehen, dass er einmal durch die Zweifel durch musste und einmal durch die Sündenerkenntnis und sich einmal für Nachfolger entscheiden müsste und ab da war dann alles ganz gut und einfach. Sondern Simon hat wahrscheinlich in seinem Leben noch viele weitere schwierige Momente gehabt. Momente, in denen er nicht wusste, warum er eigentlich Jünger ist. Momente, in denen er nicht verstanden hat, was Jesus da eigentlich macht. Momente, in denen er sich vielleicht gefragt hat, was er hier eigentlich tut. Sein Leben mit Jesus war weiter eine Achterbahnfahrt. Mit Höhen, aber auch mit Tiefen. Und so ist das auch bei uns. Auch wenn wir uns mit ganzem Herzen entschließen, mit Jesus unterwegs zu sein, werden wir immer noch verschiedene Phasen in unserem Glaubensleben erleben. Und ja, auch wir versuchen ja, unser Leben immer mehr nach Gottes Maßstäben zu leben. Und wenn wir Christen sind, dann haben wir auch den Geist in uns, der uns nach und nach verändert. Das passiert und das will ich auch auf gar keinen Fall kleinreden. Veränderung ist möglich. Aber in all dem bleiben wir auch Menschen. Werden wir weiter mit unseren Schwächen zu kämpfen haben und weiter auch schwierige Phasen erleben. Phasen des Zweifels, Phasen, in denen wir uns weit weg von Gott fühlen und Phasen, in denen wir nicht wissen, warum wir das ja eigentlich alles machen. Und ja, auch Phasen, in denen wir übermütig und motiviert nachfolgen. Auch das ist ja dabei. Auch unser Glaubensleben ist eben wie eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen. Genau wie bei Simon. Das bleibt. Aber was auch bleibt, ist Jesus. Der große Unterschied von Simons Leben vorher und nachher ist ja eben, dass er mit Jesus überhaupt unterwegs ist. Und dass Jesus ihn nicht im Stich lässt. Und das sehen wir auch daran, dass Jesus am Ende von ihrer beiden Geschichte, nachdem Simon ihn schon verraten hat, ihnen einen neuen Auftrag gibt. Simon Petrus, auf ihn will Jesus seine Kirche bauen. Er gibt ihm wieder einen großen Auftrag, nachdem er wieder gescheitert ist und ihn verraten hatte. Und wahrscheinlich wusste Jesus auch, dass auch dieser Auftrag nicht perfekt ausgeführt werden würde. Und er den Simon trotzdem anvertraut. Er hat ihm trotzdem diesen Auftrag gegeben und er hat ihn trotzdem weiter gebraucht. Weil Jesus ihn in jeder Phase seines Lebens angenommen hat, ihn in jeder Phase seines Lebens lieb hatte und auch in jeder Phase seines Lebens etwas mit ihm anfangen konnte. Jesus sitzt also quasi bei unserer Achterbahnfahrt im Sitz neben uns. Der fährt mit in allen Höhen und Tiefen, der hält unsere Hand und der lässt sie auch nicht los. Jesus geht mit und nimmt uns an. Jesus geht mit und zeigt sich uns und Jesus geht mit und er beauftragt und beruft uns auch. Und wir müssen nicht erst eine bestimmte Phase erreichen oder eine andere Phase überwinden und hinter uns lassen. Jesus hatte einen Plan für Simon Petrus, den Fischer, auch als er gezweifelt hat, auch als er sich weit weg von ihm gefühlt hat, auch als er ein Hitzkopf war. Jesus hat auch einen Plan für mich, die Theologiestudentin, auch wenn ich zweifle, auch wenn ich eine schlechte Freundin bin. Und Jesus hat auch einen Plan für dich. Egal, was du tust, egal in welcher Phase deines Lebens du dich gerade befindest, Jesus geht mit und er wird dich, er wird uns gebrauchen in jeder Phase unseres Lebens. Amen.
Ich weiß nicht, was ihr jetzt gerade für Gedanken im Kopf habt. Ich habe darüber nachgedacht, in welcher Phase ich mich gerade befinde und habe mich nach, wir sind immer noch in der Corona-Zeit, ich habe in dieser Zeit mein Studium gemacht und bin jetzt wieder in einer Phase, wo ich zweifle und frage, wo will ich hin und was ist der Weg und was hat Gott mit mir vor? Ich weiß nicht, in welcher Phase ihr gerade seid. Ich lade euch ein, dass ihr jetzt die nächste Zeit nutzt, die Lieder nutzt, darüber nachzudenken und mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und die Predigt weiter in eurem Kopf und in eurem Herzen zu bewegen. Wir fangen an mit dem Lied Blessings. Es ist ein Gebet und ich lade euch ein, das in eurem Gedanken mitzubeten.
We pray for peace.
Amen.
Ich habe versucht, es nicht zu thematisieren, aber es fordert mich heraus hier. Jetzt fällt es von mir. Entschuldigt. Ich weiß nicht, ob ich in Worte fassen kann, was es mit mir macht, hier im Gottesdienst zu sein, Predigt zu hören, diese Anbetungszeit. Das rührt mich wirklich sehr, sehr an. Das alles ist ja nichts, was wir machen, sondern das bewegt Gott in mir durch die Anbetung, das Gebet, durch die Predigt. Und ich kann mich da nur ganz, ganz herzlich für bedanken. Bei all dem, was auch so schwer ist in diesen Tagen, ist das etwas, was mich vollkommen aufbaut und erfrischt. Und was unendlich gut tut, sich einfach so an Gott wenden zu dürfen. Und er kommt uns so nah und so spürbar. Und so viele brauchen das. Mir begegnen so viele Menschen online, aber da ich in einer Institution arbeite, wo auch viele Menschen sind, auch persönlich. Und für die möchte ich Fürbitte halten, gemeinsam mit euch. Denn wir alle brauchen Gottes spürbare Nähe. Und ich bin da heute Morgen so reich mit beschenkt worden. Und dafür preise ich unseren Gott einfach. Das möchte ich gleich nach der Fürbitte noch mit einem Psalm tun. Aber jetzt möchte ich Fürbitte halten. Herr, du großartiger Gott, ich will dich bitten für all die, die schon so lange durchhalten, Herr, durchhalten, in pflegerischen Berufen. Herr, ich will dich bitten für die, die erschöpft sind, weil sie so viel geben. Ich will dich bitten für die, die dazu berufen sind, anderen zu dienen und die jetzt ihre eigenen Grenzen wahren lernen müssen, damit sie das weiter tun können. Herr, ich will dich bitten für all die, die wirklich auch in finanzielle Not gekommen sind, die sich fragen, wie geht es weiter und wie geht es aus? Ich will dich bitten für all die, die darunter leiden, wenn Begegnung nicht real sein kann, sondern nur online, die darüber krank werden und die ihre Hilfsbedürftigkeit nicht mehr äußern können. Ich will dich bitten für all die, die die Umstände unserer Gesellschaft sehen und leiten müssen, für unsere Politiker, die so oft selbst nur von dem Urteil her urteilen können, was sie gerade frisch erleben oder gesagt bekommen. Ich will dich da bitten um Weisheit, Herr. Ich will dich bitten für unsere Gemeinde, Herr, dass wir zusammenstehen und dass du, Herr, uns zusammenhältst. Wir können das nicht. Wir sind zu begrenzt. Und wir dürfen dir das bringen. Ich will dich bitten, Herr, so eindringlich, dass wir deine Treue annehmen und in unserem Alltag gewiss sind, dass du für uns zu jeder Zeit einstehst, eingestanden bist und immer einstehen wirst. Amen. Ich will uns mit wenigen Psalmversen beschenken, die mir bedeutsam geworden sind. Das ist der Psalm 95, die Verse 1 bis 6. Kommt herzu, lasst uns den Herrn frohlocken und jauchzen, dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand ist, was unten in der Erde ist. Und die Höhen der Berge, sie sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe in seiner Hand. Amen. Ja, im Vorfeld des Gottesdienstes ist es ja immer so, dass derjenige, der als Moderator, Moderatorin dient, schon mal Kontakt hat mit der Predigerin in diesem Fall. Das war die Judith. Und ihr wisst von mir, ich finde es immer ganz schön, etwas mitzugeben. Und zwar, weil man dann, wenn man möchte, vielleicht noch mal etwas hat, was einen erinnert an die Predigt, diesen Sonntag Und ich habe immer sehr viel Rückmeldung dazu, dass das, sei es noch so creepy, im Endeffekt eine gute Idee ist. Und deshalb habe ich mich getraut, das, was ich heute überlegt habe, euch auch wirklich mitzugeben. Da ist hier so eine kleine rosane Pfeifenputzer 8. Ich hatte meinen Mann gebeten, die in Blau anzuwerfen. Die gibt es auch in Gelb, in Grün, in Braun. Weil ich habe mir der Judith im Vorfeld überlegt und ich sage, Mensch Judith, irgendwie, was denkst du? Und dann rief sie mich ganz kurz vorher an, halbe Stunde vor Schulschluss, und sagte, Silke, irgendwas mit einer 8. Da habe ich meiner Schulklasse gesagt, Kinder, wer schafft am meisten 8 in 5 Minuten? Und ich will mal so sagen, so sehen die jetzt auch ein Stück weit aus. Aber warum gebe ich euch so eine 8 mit? Was ist das, was dahinter steckt? Ihr erinnert euch von der Achterbahn, die Judith in der Predigt erwähnt hat, die ja, Petrus durchlaufen hat, die wir durchlaufen, die Judith durchlaufen hat. Ich möchte gar nicht wissen, wo sie im Moment gerade ist. Aber diese 8, die ist hingelegt, das Zeichen für unendlich. Und das ist das, worum es geht. Egal, welche Achterbahnfahrt ich gerade mache. Jesus ist unendlich treu. Jesus liebt uns unendlich. Und wenn du meinst, dann nimm dir das mit. Das ist klein, das ist pluschig. Das passt ins Portemonnaie, in die Buchsentasche. Es geht in der Wäsche nicht kaputt. Ich habe es alles durch. Es hält ehrlich unendlich. Also, wenn du dich daran erinnern möchtest, dann nimm dir das gleich einfach mit. Das wird hier überall weit verteilt rumliegen. Und vielleicht ist es so ein kleiner Reminder an diesen besonderen Tag, wo die Judith hier bei uns gepredigt hat. Ich möchte ganz gerne ein bisschen noch zu dir sagen. Herzlichen, herzlichen Dank für deinen Dienst heute Morgen, für das frische, fröhliche, was du reingebracht hast. Die BUler haben einen Chat während des Gottesdienstes und die sind begeistert. Das wollte ich dir einfach mal sagen, denn das tut bestimmt auch gut zu hören. Ja, und nun darf ich euch ganz herzlich einladen, die Judith, auch den Lasse, der ist heute so ein bisschen untergegangen, der kommt mit seiner vollen Größe nächste Woche hier zum Tragen. Dazu ist leider ausverkauft. Also die Plätze sind alle belegt. Daher herzliche Einladung, das über unserem YouTube-Stream zu folgen, zu verfolgen. Heute nach dem Gottesdienst sind Judith und Lasse beide für uns da, um Fragen zu beantworten, vielleicht zu erzählen. Norbert, unser Ältester, wird das gleich moderieren und ihr seid alle herzlich eingeladen, diese Gelegenheit zu nutzen. Judith haben wir schon ein bisschen kennengelernt, aber Lasse wird dann eben auch dabei sein. Heute Nachmittag gibt es ein Zoom-Angebot um 3 Uhr. Es mag jemand geben, der noch nicht genug hat. Also auch herzliche Einladung, vor allen Dingen für alle anderen, die jetzt nicht direkt hier im Saal sein können. Heute Nachmittag um 15 Uhr sind beide nochmal für uns da, nochmal bereit, sich immer mehr entdecken zu lassen. Herzlichen Dank für diese Bereitschaft und euren Einsatz. Die Dekoration, die kündigt an, dass es Frühling wird. Draußen sind nicht große Löcher gebuddelt für die größte Tulpenzwiebel, sondern es ist die Baustelle, aber viele Tulpenzwiebelchen recken ja die Hälse. Und dieses kleine Bild steht bei dem Segen, den ich euch jetzt zusprechen möchte. Gott segne dich und er bestärke dich mit dem frischen Grün des Frühlings und dem Duft der jungen Blüten. Er lasse dich achten auf die Kleinigkeiten, die die Natur jetzt hervorbringt. Und er segne dich mit seinen guten Gaben für die kommende Woche. Amen. Herzliche Einladung, vielleicht draußen einmal kurz Luft zu schnappen. Herzliche Einladung, die kleine Acht, das kleine Unendlich einzusammeln. Ich verteile das jetzt hier vorne und draußen mit Helfern. Schnappt kurz Luft, um 11:30 ist hier der Ort, wo das Interview startet.
Nächste Woche ist auch 10, aber Sommerzeit.
Oh ja, nächste Woche ist eine Stunde früher.